Heiliger Vater, heilige uns in deiner Wahrheit.
Dein Wort ist die Wahrheit.
Amen.
Beim Abschlussgottesdienst der Oase in Königswalde in diesem Jahr lagen meiner Predigt Worte zugrunde, die zwar in der Bibel stehen, die aber nicht ohne weiteres auffindbar sind, weil sie immer in verschiedene Zusammenhänge eingeordnet werden. Mir liegt sehr daran, im Zusammenhang mit dem Thema des heutigen Tages, Beten in der Gegenwart des lebendigen Gottes, diese Predigt zu wiederholen. Ich denke, dass es denen nichts schaden kann, die sie schon einmal gehört haben in Königswalde. Und zum anderen sollten wir im Blick auf den Informationsgehalt dessen, was diese Predigt enthält, miteinander auf Gleichstand kommen. Warum? Es geht beim Predigttext um einen festgeschriebenen Satz unserer gottesdienstlichen Liturgie, ein Satz, der tief sowohl im Alten als auch im Neuen Testament wurzelt. Jeder Gottesdienst wird normalerweise, so wie auch dieser Gottesdienst, mit diesem Satz eröffnet. Und er lautet: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die Gemeinde antwortet: Amen. Ich möchte mit euch der Frage nachgehen: Warum eröffnet der Pfarrer oder der diensthabende Liturg gerade mit diesem Satz jeden Gottesdienst und oft auch noch andere gottesdienstliche Versammlungen? Ist das eine religiöse Zauberformel, in dem Fall eine christliche? Ist das vielleicht auch bloß eine zufällige liturgische Floskel, die gern auch durch andere, beliebigere Worte austauschbar wäre? Was ist es? Was steht hinter diesen Worten, wenn überall im Land, ich rede jetzt von Deutschland, übrigens auch in den Gottesdiensten der katholischen Kirche, diese Feier begonnen wird mit "Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes"? Und was heißt hier Name? Wir verstehen unter dem Begriff Name und unter seiner Verwendung ganz Verschiedenes. Eine Familie hat einen Namen und natürlich jede Einzelperson unter uns hat dann nochmal ihren speziellen Vornamen. Eine Landsmannschaft hat einen Namen, ein Volk, sogar ein Erdteil. Oder transformieren wir es wieder runter, ein Unternehmen hat einen Namen, jeder Handwerksbetrieb hat einen Namen und dann erst recht jede Firmengruppe oder ein Konzern. Ein Name dient, das geht schon daraus hervor, der Kennzeichnung einer Person oder eben einer Sache, und ein Name dient zugleich der Unterscheidung. Es ist ja nicht alles gleich. In unserem Zusammenhang geht es aber nun um den Namen Gottes, noch genauer, um den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ist damit etwa der Name, der Gottesname gemeint, der dem Mose einst am Dornbusch im Lande Midian geoffenbart worden ist und der, wenn man ihn aus dem Hebräischen übersetzen wollte, lautet: Ich bin, der ich bin, oder auch ich werde sein, der ich sein werde, ist dieser Name gemeint mit dem Eröffnungssatz des Gottesdienstes. Oder, gehen wir ins Neue Testament, ist damit der Name gemeint, den der Engel Maria, der Gottesmutter, genannt hat, mit dem sie ihr Kind benennen sollte, das sie gebären würde, also der Name Jesus, Jeshua, Helfer, Hilfe bedeutet es. Mit der Bedeutung dieser beiden Gottesnamen kommen wir schon eher zu einem Schlüssel für die Beantwortung unserer Frage, was denn gemeint ist, wenn wir unseren Gottesdienst mit diesem Satz eröffnen: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es sind Zettel ausgeteilt worden. Ein Zettel mit dieser Skizze, auf die wir nachher kommen. Und da steht ein Satz, den möchte ich jetzt in die Mitte unserer weiteren Überlegungen stellen. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dabei geht es in jedem Fall um Gott, den Vater, der sich selbst in der Gestalt seines Sohnes durch die Kraft des Heiligen Geistes opfert zur ewigen Rettung und Vollendung seiner gesamten Schöpfung. Also dieser Satz ist natürlich ein Hammer. Den muss ich nochmal lesen und bitte vergleicht ihn nochmal. Es geht in jedem Fall um Gott, den Vater, der sich selbst in der Gestalt seines Sohnes durch die Kraft des Heiligen Geistes opfert zur ewigen Rettung und Vollendung seiner gesamten Schöpfung. Das muss ich im Folgenden etwas ausführlicher erklären. Wir kommen nämlich der Bedeutung des Namens Gottes näher, wenn wir nach dem innersten Wesen, nach dem innersten Sein und nach dem Handeln Gottes fragen. Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und von diesem innersten Wesen, wer denn Gott ist, was hinter diesem Namen steht, macht die Bibel eine ganze Reihe von Aussagen. Einfache, klare Aussagen, ich bleibe trotzdem nur bei der einen, die wahrscheinlich auch die bekannteste ist und die es eigentlich auch trifft. Gott ist Liebe, steht im ersten Johannesbrief. Und in Abwandlung an anderen Stellen. Gott ist Liebe. Das heißt, Gott ist voraussetzungslose. Gott ist bedingungslose. Und Gott ist allmächtige Liebe. Damit ist diese Liebe Gottes qualifiziert als etwas Einmaliges. Gott ist voraussetzungslose Liebe. Der Vater ist Liebe, der Sohn ist Liebe, der Heilige Geist ist Liebe. Alles in Gott ist Liebe. Und zwar Agape, um es mit einem lateinischen Satz nochmal genauer zu sagen. Da gibt es nämlich auch andere Worte mit dem Griechischen. Andere Worte aus dem Griechischen, die sind alle Liebe. Dazu gehört auch Sexus. Aber die Agape alleine ist die voraussetzungslose, die unbesiegbare, die ewige und allmächtige Liebe Gottes. So jedenfalls hat er selber sein Sein und die unumstößliche Tatsache seiner Liebe uns Menschen offenbart in der Sendung des Einen, seines Sohnes, der zu uns kam in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben immer den dreieinigen Gott zu sehen, auch wenn wir den Sohn sehen. Da gehört immer der Vater und der Heilige Geist dazu und andersrum ist dasselbe. Wenn wir von Gott reden, können wir nicht ohne seinen Sohn von ihm reden. Vom Vater können wir nicht ohne seinen Sohn reden. Sonst wäre er nicht Vater ohne Sohn. Und wenn wir vom Heiligen Geist reden, reden wir vom Vater und vom Sohn. Ich will das an einem zweiten Gedankengang verdeutlichen. Die Offenbarung des Namens Gottes als Offenbarung dessen, was er ist, Liebe. Und die Liebe Gottes ist keine von der Welt abgeschottete, irgendwo in unendlichen, undefinierbaren Fernen vorhandene, leblose Idee. Die Liebe Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist Gott in seiner eigentlichen Wirklichkeit und Lebendigkeit. Das ist Gott in Aktion. Das ist Gott in Bewegung. Und zwar ist das Gott in Bewegung herein in diese Welt. Das ist Gott auf dem Weg zu jedem von uns. Gott ist Liebe. Er kommt. Immer. Und ohne Ende. Die Liebe Gottes, das ist Gott der Kraft des Heiligen Geistes durch die Jungfrau Maria hindurch ein Mensch wird, der den Namen Jesus trägt. Das ist Gott, der in der Gestalt seines Sohnes Jesus das ganze Elend unserer menschlichen Existenz in dieser Welt angenommen hat, bis zur letzten Konsequenz. Und das ist das hinabgestiegen. In die untersten Örter der Erde, Epheserbrief. Die Liebe Gottes, das ist Gott, der sich in der Gestalt seines Sohnes an unserer Stadt zur leibhaftigen Sünde machen lässt. 2. Korinther 5. Das ist Gott, der sich in der Gestalt seines Sohnes Jesus zum Sündenbock aller Menschen machen lässt. Das ist die Liebe Gottes. So sieht's aus. So realisiert sie sich unter uns. Die Liebe Gottes, das ist Gott, der in der Gestalt seines Sohnes Jesus in die schreckliche Strafe der Gottverlassenheit und Verdammnis eingeht, die doch wir verdient haben. Und Gott, der darin unseren Tod stirbt. Das ist eigentlich unfassbar, aber das müssen wir vor Augen haben, wenn wir so einen Satz hören, Gottes Liebe, und wenn wir vom Namen Gottes reden. Von seinem Wesen, von seinem Handeln, von seinem Programm. Die Liebe Gottes, das ist Gott, der diesen Weg in der Gestalt seines Sohnes durch die unwiderstehliche Kraft des Heiligen Geistes in die tiefste Tiefe unserer Verlorenheit geht. Keiner ist jemals tiefer gegangen als er, aus Liebe. Die Liebe Gottes, das ist Gott, der durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes den toten Jesus, den sie fertig gemacht haben, auferweckt und zu seiner Rechten Gottes erhöht und ihm damit eine Bedeutung verleiht, die jedem anderen Wesen im Himmel, auf Erden und unter der Erde überlegen ist. Ich formuliere eigentlich alles Sätze aus dem Neuen Testament um in unseren Gedankenzusammenhang. Die Liebe Gottes, das ist Gott, der mit diesem gewaltigen Vorgang die Schlösser und Riegel des Totenreiches aufsprengt und der damit zugleich dem Satan jede Macht und jeden Anspruch ein für allemal weggenommen hat. Die Liebe Gottes, das ist Gott, der mit diesem allmächtigen Handeln für alle, die an seinen Sohn glauben und sich ihm anvertrauen, den Heimweg in das ewige Vaterhaus Gottes ein für allemal gebahnt und freigemacht hat und uns nunmehr in Ewigkeit bei sich erwartet. Wenn ich mir, da fehlen einem eigentlich die Worte, um das umfassend so auszudrücken, wie es ja ist, wenn ich mir diese ewige, kraftvolle und unwiderstehliche, unbesiegbare Liebe Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in etwa anschaulich machen will, und das habe ich also gemacht, ich brauche sowas, dann komme ich auf diese Linien, die da oben stehen. Und wir erkennen natürlich in dieser großen, roten Linie eine nach oben hin geöffnete Parabel von Ewigkeit zu Ewigkeit und darunter in einer schwarzen Linie unsere Welt und jedes menschliche Leben. Von Erde bist du genommen, zu Erde sollst du wieder werden. Und was ich an dieser Linie anzeige mit so dürren Strichen, müssen wir uns in Dimensionen vorstellen, die eben nicht mehr vorstellbar sind. Was das bedeutet, wenn Gott, der diese Welt geschaffen hat, diese Welt zur Vollendung bringen will, die von ihm abgefallen ist und es wird immer rasanter. Was muss das für eine Kraft der Liebe sein, die das zustande bringt? Das kann man ja nicht, das kann man eigentlich überhaupt nicht darstellen. Aber mir hilft das erstmal, wenn wir vom Namen Gottes reden. Alles, aber wirklich alles, was zu dem Handeln Gottes gehört, habe ich versucht, in diese Linie hineinzubringen. Wenn wir das Glaubensbekenntnis sprechen, dann stoßen wir aber auf diese Linie. Wenn wir, das werden wir heute Nachmittag noch mal tun, auf Philipper 2 kommen, diesen Christus-Hymnus des Apostels Paulus, stoßen wir wieder auf diese Linie. Sie dringt hinunter in die untersten Gefängnisse des Totenreiches. Das soll hier dargestellt werden. Sie bricht die Mauern dieser Gefängnisse des Totenreiches auf für alle, die sich dieser allmächtigen Liebe öffnen. Und sie durchbricht alle Grenzen dieser Zeitlichkeit und Vergänglichkeit und führt die an Jesus Christus Glaubenden hinein in die kommende Welt Gottes. Ich muss noch was zu den grünen Pfeilstrichen sagen. Wir leben ja auf der schwarzen Linie, von Natur aus, von Geburt an. Das zeigt unseren Lebensweg an. Der hat irgendwo seine Mitte, aber hat auf alle Fälle ein Ende. Und diese Pfeile zeigen, wir haben die große Chance, umzukehren, auf die Gotteslinie hineinzugehen, in den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und darum heißt es, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, indem er sie tauft und entsteht da eigentlich hinein in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch meine Taufe werde ich also Kraft des Heiligen Geistes hineinversetzt. Ich kann das nicht selber machen. Das macht er. Ich werde hineinversetzt in diese ewig währende Heimsuchung und Heimholung der Liebe des dreieinigen Gottes. Das ist der heilige Raum meiner ewig währenden Gottesbeziehung. Und weil ich ein armer Sünder bin und leider Gottes das auch bleibe, simul gerecht, simul justus et peccator, also sowohl ein Sünder als auch ein Gerechtfertigter. habe ich die Möglichkeit, immer wieder umzukehren. Das meinen diese Pfeile. Zur Taufe gehört die Buße, nach Martin Luther. Die Umkehr und die immer wieder Hineinkehr in Gott. Oder durch den Empfang des Leibes und des Blutes Christi im heiligen Abendmahl bleibe ich nach den Worten Jesu im Evangelium des Johannes in diesem Beziehungsraum der Liebe Gottes. Ich bleibe in ihm und er bleibt in mir. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben. Und gleich ein paar Verse weiter, der bleibt in mir und ich in ihm. Wir sind also hineingetauft in den Namen Gottes, von dem wir reden. Das und uns sehen, das ist also nicht irgendetwas Statisches, sondern eine ewige Bewegung, immer im Gange, mitten durch diesen Raum hindurch, in dem wir jetzt sitzen. Wir sind hineingetauft in den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und als solche, die da hineingetauft sind, feiern wir unsere Gottesdienste im heiligen Bereich dieses Namens des dreieinigen Gottes. Und mit der feierlichen Ausrufung dieses kurzen und so inhaltsschweren Satzes im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, schließen wir für uns und alle, die dabei sind, immer wieder neu die Tür auf in diesen Raum der Liebe Gottes, in das für uns alle Zeit gegenwärtige Kraftfeld der Liebe Gottes. Und im Bereich dieses Kraftfeldes hören wir das Wort Gottes und empfangen wir den Leib und das Blut Christi. Im Bereich dieses Kraftfeldes preisen wir das heilige Wesen der rettenden Liebe Gottes mit unseren Liedern und Gebeten. Und aus dem Bereich dieses heiligen Kraftfeldes leiten wir in der Fürbitte diese ewige Liebe Gottes weiter zu denen, die wir ihm anbefehlen und die ihn brauchen, wie wir ihn brauchen. Wir nehmen sie gleichsam im Glauben mit hinein. Also bedeuten die Worte der Ausrufung im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass wir damit die innere Tür aufschließen, hinein in die Gegenwart Gottes, der die Liebe ist, die Liebe, die uns segnen und verwandeln will, für die Ewigkeit. Die Liebe, die uns immer aufs Neue begegnen und sich mitteilen will, die in uns hinein, ja durch uns hindurch, dann wieder zu den anderen. Das ist eine Proklamation, mit der der Gottesdienst eröffnet wird. Und ich wünschte, die Pfarrer selber wüssten, was sie da sagen. Und würden es auch als eine Proklamation sprechen und nicht deklamieren, sondern proklamieren. Und das hört sich anders an. Es ist also sehr wichtig, dass wir als Gemeinde uns mit diesen feierlichen Proklamationsworten, Mensch, worum geht's da? Dass wir uns damit vereinen durch unsere Bestätigung. Und das bedeutet ganz einfach, dass wir den Eröffnungsworten des Pfarrers oder Liturgen mit einem einzigen, lauten und deutlichen Wort unsere Zustimmung erteilen. Und dieses eine Wort heißt Amen. Das Amen gehört der Gemeinde, wenn die den Pfarrer stehen lassen, lassen sie im Regen stehen. Da könnte er wieder gehen. Wir machen ja nicht mit. Wir hören das. Und dann gehen wir wieder. Wir machen uns mit dem eins und machen uns eben eins mit dieser ganzen unendlichen, unwiderstehlichen, sieghaften Bewegung der Liebe Gottes. Und damit das auch beim nächsten Gottesdienst, und hoffentlich machen wir es dann auch zu Hause, wirklich klappt, dann möchten wir es jetzt schon mal probieren. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Danke. Ein kleiner Nachtrag. Es hat mich unwahrscheinlich beeindruckt, als ich in einem Gottesdienst war. Und der Gottesdienst wurde natürlich mit diesem Satz eröffnet. Und die Gemeinde, die ja hineingetauft ist in den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, schlägt das Siegeszeichen des Heiligen Kreuzes, ein jeder für sich. Da sind sie wirklich mit Leib und Seele eingeschlossen und dabei und feiern diese große Liebe. Lasst uns eine Weile darüber nachdenken und danach den Gottesdienst fortsetzen.